Ja, hallo Ruben, schön dich zu sehen, hey.
Das ist gerade Abendmahl.
Ruben, bist du mal fertig, so langsam?
Okay, ich gebe noch 2 Minuten, ich genieße es gerade so.
Okay. Kennt ihr das auch manchmal? Gerade beim Abendmahl, da soll doch Stille sein und man weiß manchmal gar nicht, wie man diese Stille füllen soll. Ruben, du standest jetzt so lange hier. Sag mal, was machst du in dieser Stille?
Also in echt war es bei mir tatsächlich auch früher so, dass ich das gar nicht so angenehm fand, diese Stille, und nicht so richtig was mit mir anzufangen wusste. Inzwischen ist es ganz anders, ist es tatsächlich so, dass ich diese Stille total gerne mag und total genießen kann. Meistens stelle ich mir dann ungefähr vor so eine Szene, wie wir sie gerade im Film gesehen haben, dass wir so als Gemeinde gemeinsam in dieser Runde mit Jesus sitzen und er uns dann das Abendmahl anbietet, das Brot und den Wein. Und bei mir ist es dann meistens so, dass dann so ein Gespräch entsteht mit Jesus. Manchmal sage ich ihm dann einfach, wie dankbar ich vielleicht gerade bin über die Dinge in meinem Leben oder über die Dinge, die er für mich getan hat. Es gibt aber auch Situationen, da habe ich den Eindruck, dann weist er mich vielleicht, dann zeigt er mir vielleicht irgendwas, wo etwas vielleicht gerade nicht so gut läuft. Das glaube ich, dass dann wirklich in dem Moment auch Jesus ist, der mit uns spricht und uns auf was hinweist. Und was auch häufiger in dieser Stille passiert bei mir, ist, dass ich den Eindruck habe, er zeigt mir, dass es, um was es wirklich geht, und ich habe manchmal vielleicht den Fokus im Alltag ein bisschen verloren. Das sind so Gedanken, die bei mir in der Stille passieren und Gespräche. Ist immer unterschiedlich, aber es wird nie langweilig. Wie ist es bei dir? Was bewegt dich in der Stille?
Ich staune oft so ein bisschen über Gott. Ich meine, wir feiern hier ein Abendmahl, erinnern daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, und dann stehe ich da und sage, wow, krass, wie treu Gott zu mir steht, trotz all meiner Fehler, und dass diese Zusage irgendwie trotzdem gilt, diese Treue Gottes, das finde ich immer wieder ein Grund zum Staunen.
Ja, der Begriff der Treue fällt da ja oft. Was genau verbindest du damit? Erklär doch mal ein bisschen. Ich gebe dir mal 5 Minuten, ich setze mich dafür
genau.
Mal hin. Ja?
Gib mir mal 5 Minuten, das braucht einen Moment. Wir sitzen am Tisch, das Brot vor uns, der Kelch bereit. Und es ist still, eine fast heilige Stille. Und in diesem Moment tauchen wir ein, nicht nur in diese Symbole des Abendmahls, sondern in die Geschichte, die es uns erzählt. Und diese Geschichte beginnt mit einer Dunkelheit, zu einer ganz anderen Zeit. Zu einer Zeit, in der das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war. Und diese Zeit war anders, als wir sie heute vielleicht kennen. Sie waren dort versklavt, sie waren unterdrückt, erschöpft. Die Hitze des Tages lastete schwer auf ihnen. Der Schweiß rinnt, die Verzweiflung ist mit Händen greifbar. Von Brot wenig zu sehen, nur ein paar Hütten, in denen sie gewohnt haben. Und in dieser Dunkelheit schickt Gott 10 Plagen über Ägypten, um den Pharao dazu zu zwingen, das Volk Israel freizulassen. Und das fängt an damit, dass das Wasser des Nils zu Blut wird, Frösche überfluten das Land, Krankheiten befallen das Vieh, Hagel zerstört die Ernten, Heuschrecken fressen, was übrig bleibt. Die 9. Plage bringt 3 Tage lang Finsternis. Und trotz all dieser Plagen bleibt der Pharao hart. Doch diese letzte Plage, die ändert alles. Der Tod der Erstgeborenen. Gott kündigt an, dass der Engel des Todes durch Ägypten ziehen wird und jeder Erstgeborene in jedem Haus, in jeder Familie wird sterben. Doch es gibt einen Ausweg. Gott befiehlt den Israeliten, ein unschuldiges Lamm zu schlachten und dessen Blut an die Türpfosten zu streichen. Ja, ganz tropfenfrei ging es damals wahrscheinlich auch nicht zu. Und dort, wo das Blut an der Tür ist, dort geht der Tod vorbei. Das Blut des Lammes rettet die Israeliten. Und in dieser Nacht werden sie aus der Sklaverei befreit. Das Passafest wird geboren, eine Feier der Befreiung. Doch das Volk Israels ist nicht treu. Sie zweifeln, sie klagen, sie wenden sich ab. Aber Gott steht zu ihnen. Er führt sie durch die Wüste, er hält seine Versprechen ein, er führt sie ins gelobte Land. Und das, obwohl das Volk ihm immer wieder untreu ist. Jahrhunderte später, in einer anderen dunklen Nacht, sitzt Jesus mit seinen Jüngern zu Tisch. Wir haben das vorhin im Video gesehen. Auch sie feiern das Passafest, denken an die Befreiung ihrer Vorfahren. Doch Jesus bringt etwas Neues in dieses alte Ritual. Er nimmt das Brot und sagt: Das ist mein Leib. Und er nimmt den Kelch und er sagt: Das ist mein Blut. Er selbst wird zu dem Opferlamm, das die Israeliten einst rettete. Das Blut des Lammes wird durch sein Blut ersetzt. Gott gibt uns Menschen nicht auf. Er sendet Jesus in seiner Treue als das wahre Opferlamm, um den Weg zurück zu ihm zu öffnen. Auch wenn wir oft untreu sind, wenn wir zweifeln, wenn wir sündigen, wenn wir im Alltag Gott einfach vergessen, dann bleibt Gott fest an unserer Seite. Seine Liebe und Gnade bleibt bestehen und das können wir im Abendmahl ganz physisch schmecken und spüren und erleben. Gottes Treue bleibt und ist nicht von unserer Leistung abhängig, sondern Gott steht zu uns. Genau.
Vielen Dank, Per. Jetzt verstehe ich, was du meinst damit, dass du Gottes Treue am Abendmahl auch sehr schätzt, in der Symbolik und in der Bedeutung auch mit der Herkunft aus dem Passamahl. Wenn wir uns nochmal anschauen, was Jesus selbst gesagt hat, was wir auch in dem Video gesehen haben, dann sagt er ja diesen Satz: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Das heißt, wenn wir Abendmahl feiern, dann ist der Auftrag von Jesu eigentlich relativ einfach. Wir sollen uns an ihn erinnern. Klingt wirklich einfach. Interessanterweise erinnere ich mich aber als Kind oder auch als Teen und Jugendlicher, habe ich mich irgendwie mit dem Abendmahl schwer getan. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ob euch das auch so ging oder vielleicht immer noch so geht, auch den Erwachsenen. es war bei mir oft so eine Unsicherheit, wer ist eigentlich eingeladen beim Abendmahl? Das ist unser dritter Gegenstand heute. Eine Einladung. Jeder freut sich, eine Einladung zu bekommen. Und ich habe mich aber, glaube ich, oft gefragt, wer ist eigentlich beim Abendmahl eingeladen? Gibt es irgendwelche Bedingungen? Muss ich vielleicht 18, volljährig sein? Muss ich ein Mitglied in der Gemeinde sein? Und so im Hinterkopf hat man doch auch vielleicht noch solche Verse, wo Warnungen in der Bibel auch auftauchen, die mit dem Abendmahl verknüpft sind. Ich würde deshalb in den nächsten Minuten gern in die Bibel reinschauen, einige Verse mal mit euch zusammen lesen und habe mir dabei folgende drei Fragen gestellt. Das habe ich vergessen zu klicken, mache ich mal. Die drei Fragen, über die ich sprechen möchte, ist: Wer ist eigentlich eingeladen? Worüber sollte ich nachdenken beim Abendmahl? Und kann man dabei was falsch machen? An wen ist die Einladung rausgegangen? Meines Wissens gibt es keinen eindeutigen, ganz klaren Vers oder keine Stellen in der Bibel, wo es heißt, die und die Person ist eingeladen zum Abendmahl. Deshalb habe ich gedacht, wir schauen uns einfach mal grundlegend an, wer ist bei Jesus eingeladen? Und ich denke, das ist relativ einfach. Wenn wir uns mal eine Stelle anschauen, da sagt Jesus zu den Leuten: Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Jeder, der zu Jesus kommt, findet bei ihm Annahme. Niemand wird wieder weggeschickt. An einer anderen Stelle, da schreibt Paulus einen Brief und sagt: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Macht es einen Unterschied, ob du in Mathe eine 1 oder eine 5 hast? Ich glaube eher nicht. Macht es einen Unterschied, ob du aus einem gläubigen Elternhaus kommst oder nicht? Ich glaube nicht. All diese Themen, diese Äußerlichkeiten spielen bei Jesus keine Rolle. Vor ihm und in ihm sind wir eins. Vorhin habe ich kurz gesagt, muss man 18 sein? Vielleicht als Kinder, Teens, Jugendliche stellt ihr euch die Frage: Ja, gibt es denn eine Altersbeschränkung fürs Abendmahl? Grundsätzlich möchte ich dazu mal diesen Vers oder diese Stelle vorlesen, wie Jesus mit Kindern umgegangen ist. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich glaube, Jesus freut sich ganz besonders, wenn Kinder zu ihm kommen. Für ihn haben Kinder eine ganz besondere Bedeutung. Zusammenfassend, erstmal so ganz grundsätzlich würde ich sagen, jeder ist zum Abendmahl eingeladen. Diese Einladung gilt für jeden Menschen, unabhängig von all den Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Trotzdem muss man eben jetzt noch weitergehen und sagen, über was sollte man nachdenken, wenn man die Einladung von Jesus annehmen möchte. Wir schauen nochmal auf den Vers. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Der erste Teil des Verses: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ein bisschen was hat Per dazu ja schon gesagt, aber irgendwie klingt es ja auch ein bisschen rätselhaft. Um was geht es da eigentlich? Der Leib, den Jesus hingibt, bedeutet nichts anderes, als dass Jesus freiwillig an das Kreuz gegangen ist und sein Leben gelassen hat. Er war bereit, sich als Opfer hinzugeben und die Schuld von jedem Einzelnen von uns auf sich zu nehmen. Dass jeder von uns Schuld hat, ist dabei ein wichtiger Punkt, dass wir das akzeptieren, dass wir es einsehen, dass wir es sehen. Weil auch wenn wir vielleicht keine schlechten Menschen im umgangssprachlichen Sinne sind, aber so wie wir leben, es schafft niemand, dem gerecht zu werden, wie Gott sich eigentlich das Leben vorstellt. Das schafft kein Mensch. Und dadurch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist diese Möglichkeit gegeben, dass wir wieder hergestellt sind, dass uns alles vergeben ist und wir eine ganz enge Beziehung und Freundschaft mit Gott haben können. Und das war Jesus eben so wichtig, dass er bereit war, sich dafür töten zu lassen. Und daran merkt man, dass am Abendmahl eine wirkliche Ernsthaftigkeit, dass da was ganz Wichtiges und was Zentrales ist, was man eben nicht leichtfertig übergehen darf. Ich würde sagen, dass was ich gerade erklärt habe, um was es im Abendmahl geht, ist eigentlich das Allerwichtigste. Es ist letztlich der Grund, warum wir hier im Gottesdienst zusammenkommen, warum wir Hoffnung und Freude haben dürfen, weil wir durch Jesus den freien Zugang zu Gott haben und die enge Beziehung in diesem Leben und in der Ewigkeit. Darum geht es. Und es ist auch deshalb wichtig, es hat ja, habe ich jetzt erklärt, es hat Jesus das Leben gekostet. Es ist aber auch, Entschuldigung, auch deshalb wichtig, wenn wir das glauben, dann hat es auch Auswirkungen auf unser Leben. Denn man kann nicht sagen, ich glaube an Jesus und es hat überhaupt keine Änderung aufs eigene Leben. Weil wenn man Jesus glaubt und die Dinge glaubt, die er gesagt hat, dann ändert das auch unser Leben. Jetzt zurück zu der Frage, wer ist eingeladen, wer darf teilnehmen? Ich verstehe die Bibel so, wenn du das sagen kannst, dass du das glaubst, dass Jesus sein Leben gelassen hat, damit du Beziehung mit ihm haben kannst, dass er dir dadurch deine Schuld vergibt, dann ist damit alles geklärt. Mehr braucht es nicht. Der Glaube, echter Glaube, wird dazu führen, dass sich auch in deinem Leben was ändert. Aber dein Leben ist nicht, es geht nicht darum, so zu leben, dass man sich qualifiziert fürs Abendmahl oder so, sondern der Glaube ist der Grund, warum wir zu Jesus kommen dürfen und auch dann am Abendmahl teilnehmen dürfen. Es ist also nicht nötig, dass wir ein bestimmtes Alter erreichen, dass wir eine bestimmte Reife haben, dass wir ein bestimmtes Bibelwissen haben oder theologisch sehr gebildet sind. Man muss auch nicht die gleiche Konfession haben. Wenn wir hier heute Gäste haben, wenn ihr das sagt, dass ihr Jesus so annehmt, wie ich da gerade drüber gesprochen habe, dann ist das alles, dann ist jeder eingeladen, das Abendmahl mit uns zu feiern, mit Jesus zu feiern letztlich. Vielleicht bei dem einen oder anderen rattert es vielleicht noch ein bisschen, ist es wirklich so einfach, gehört nicht vielleicht noch ein bisschen was dazu, muss man nicht noch Einschränkungen machen. Damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Kann man dabei was falsch machen? Ist es wirklich so einfach oder gibt es vielleicht doch noch irgendwas zu beachten? Es gibt eine berühmte Stelle, die kommt aus einem Brief, den Paulus damals an eine Gemeinde geschrieben hat. Und er hat da eigentlich ein bisschen mit der Gemeinde geschimpft, oder nicht nur ein bisschen. Er musste die korrigieren, musste ihnen ein paar Dinge sagen, die nicht gut gelaufen sind. Und eines davon ist, wie sie das Abendmahl gefeiert haben. Und da steht, da schreibt Paulus an diese Gemeinde in Korinth: Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Ich glaube, das ist ein Vers, der viele von uns vielleicht schon manchmal beschäftigt hat im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Mir ging es zumindest so. Dieses Wort unwürdig. Was bedeutet unwürdig? Was würdet ihr sagen, spontan? Habt ihr eine Idee, was bedeutet unwürdig? Die Erwachsenen, was bedeutet unwürdig? Leichtfertig? Schuldig? Nicht gut genug? Ich glaube, so ungefähr wird es auch definiert, dass man etwas nicht verdient. War da noch was? Unwürdige Haltung? Genau. Mein Eindruck ist, oder auch vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung, ich verknüpfe das oft mit einer Vorstellung von nicht gut genug oder ich habe es nicht verdient. Man kann sich hier die Frage stellen, oder man kann hier Angst bekommen und sich fragen, bin ich eigentlich würdig, hier am Abendmahl teilzunehmen und das anzunehmen? Bin ich dafür gut genug? Und ich glaube, dass es tatsächlich, dass man vorsichtig sein muss, diesen Vers oder diese Stelle so zu verstehen. Um was ging es da, als Paulus das an diese Gemeinde geschrieben hat? Die Gemeinde in Korinth hat das Abendmahl damals so gefeiert, bevor sie das Abendmahl gemeinsam mit Brotbrechen und Wein gefeiert haben, haben sie vorher gegessen. Und sie haben Essen mitgebracht. Ich stelle es mir so ähnlich vor wie bei unserem Godi Plus. Allerdings der Unterschied oder was sie eben nicht gut gemacht haben ist, sie haben nicht zusammen angefangen, sie haben nicht aufeinander gewartet und scheinbar hat jeder nur den Kram gegessen, den er selbst mitgebracht hat. Das heißt, die Reichen haben sich einfach richtig viel leckeres Essen und guten Wein mitgebracht und es steht da, die haben sich betrunken, ja, also die haben richtig Gas gegeben, sie haben sich voll gefressen und sich betrunken und andere, die später kamen und vielleicht ärmer waren, hatten quasi nichts zu essen, haben dann da gehungert in der Gemeinde. Also da greife ich mir an den Kopf und denke, was ist mit den Korinthern da los gewesen? Ja, wie kann man so? Und dann anschließend haben sie das Abendmahl miteinander gefeiert, den Leib und das Blut Christi. Und ich glaube, also das ist die Situation, in die Paulus da reinschreibt und in diesem Zusammenhang sagt, wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Es geht tatsächlich bei diesem Wort auch gar nicht darum, ob man unwürdig ist, sondern es wurde auch schon gesagt, es geht darum, dass man es nicht in unwürdiger Weise essen soll. So ist es hier zu verstehen. Und so ist es dann auch total sinnvoll, wenn man dann weiterliest. Da sagt dann Paulus, jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Okay, also die Warnung bleibt scharf, aber es geht nicht darum, bin ich würdig, das Abendmahl zu nehmen. Es geht darum, wir sollen uns bewusst machen, um was es geht. Nicht gut ist es, wenn wir es irgendwie so Larifari machen, gehört halt dazu, nehme ich jetzt halt den Schluck und das Stück Brot. Das ist nicht gut. Wir sollen uns bewusst machen, um was es geht, weil es ist das Wichtigste, um was es hier geht. Aber wir müssen uns nicht Gedanken darüber machen, ob wir es verdienen oder ob wir würdig sind, weil keiner von uns ist würdig und keiner von uns hat es verdient. Und auch darüber hinaus gibt es, wie ich anfangs versucht habe zu erklären, keine weiteren Bedingungen, zumindest sehe ich keine, die einen davon abhalten sollten, am Abendmahl teilzunehmen, wenn man sagt, ich glaube an Jesus und ich möchte mit ihm leben. Ich würde sagen, das Abendmahl ist wirklich etwas super, super Schönes, etwas ganz Wichtiges und Zentrales. Deshalb feiern wir es auch regelmäßig hier und deshalb kann ich persönlich das auch total genießen. Auch wenn es immer von der Stimmung, man weiß nicht so richtig, darf man sich beim Abendmahl freuen oder ist es eher traurig, andächtig, auch wegen der Situation, in der damals die Jünger das gefeiert haben. Ich glaube, das ist alles zulässig. Es ist gut, dass es andächtig ist und dass man sich auch darüber Gedanken macht, dass es auch mit dem Leid von Jesus verknüpft war. Wir dürfen aber auch uns total darüber freuen. Ich könnte mir sogar vorstellen, es darf auch ausgelassen irgendwo bei einem Abendmahl sein. Aber so, damit will ich sagen, auch um diese Weise, wie wir es feiern, denke ich, geht es nicht. Es geht inhaltlich darum, zu beachten und zu bejahen, um was es hierbei geht, nämlich, dass Jesus sich hingegeben hat. Zum Abschluss, bevor wir jetzt ins Abendmahl übergehen, ein letzter Vers aus der Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn du merkst, dass vielleicht Jesus heute bei dir anklopft, dann kann ich nur empfehlen, öffne ihm die Tür. Öffne ihm die Tür und feier dann auch das Abendmahl mit ihm, wenn du das von ganzem Herzen tust. Und wir möchten auch anbieten, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, wir haben vorher auch noch eine Zeit der Stille und werden das Abendmahl einbetten in den Lobpreisteil. Du kannst auch gerne vorher nochmal mit jemandem sprechen oder beten. Die Viola wird hier im Eingangsbereich zur Verfügung stehen, wenn da jemand gerne das annehmen möchte. Genau. Und damit möchte ich überleiten, wir möchten jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ja, ich erkläre noch ein bisschen organisatorisch, wie wir es machen. Und zwar haben wir zwei Abendmahlstische oder als allererstes, wir wollen jetzt nach der Predigt eine Zeit der Stille haben. Wir haben ja auch über Stille gesprochen am Anfang. Da könnt ihr die jetzt nutzen, wie ihr möchtet, könnt drüber nachdenken, könnt es auch mal probieren, mit Jesus direkt darüber zu sprechen. Lasst uns diese Zeit wirklich auch still sein, also jetzt nicht als Gebetszeit für laute Gebete, sondern jeder für sich. Wir machen leise Musik an. Die Musiker und die Techniker können die Zeit dann auch nutzen, um hier schon das Abendmahl zu nehmen. Und nach dieser Zeit der Stille beginnt dann das Lobpreisteam. Und während der Lieder des Lobpreisteams könnt ihr dann, wann ihr möchtet, nach vorne kommen. Hier an dem Tisch wird der Pär stehen und das Abendmahl austeilen. An dem Tisch könnt ihr gemeinsam kommen und es euch gegenseitig austeilen. Und wenn jemand lieber am Platz es haben möchte, dann bitte die Hand heben, dann komme ich an den Platz. Ja, Per, dann kannst du auch nach vorne kommen. Ich würde uns noch die Einsetzungsworte nochmal vorlesen und danach spricht Per noch ein Gebet mit uns. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.
Lasst uns noch gemeinsam danken. Herr, hab Dank für Brot und Wein oder Traubensaft. Hab Dank, Herr, dass du uns die Treue hältst, dass du zu uns stehst, dass du uns herzlich einlädst an deinen Tisch. Hab Dank, dass wir schmecken dürfen, wie freundlich du bist, wie sehr du dich um uns sorgst, wie sehr du uns liebst. Hab Dank dafür. Amen.